Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass die Absage von Uwe Schmidt, dass das nicht nur eine banaler Schnupfen war, sondern es ist eine sehr ernste Angelegenheit in seiner Familie gewesen, die ihn dazu bewogen hat, heute nach Norddeutschland zu fahren. Und er hat dann am Freitagabend eben angerufen und hat gesagt, ich kann nicht kommen, ich muss am Sonntag dorthin. Und ja, jetzt bin ich auf diese Weise zu der Gelegenheit gekommen, dass ich auch diese Predigt innerhalb unserer Predigtreihe halte. Ich habe gesagt, okay, es ist vielleicht am besten, wenn ich es mache, weil ich sozusagen anschließen kann an das, was ich euch letzte Woche mitgeteilt habe. Und für die, die jetzt erst einsteigen hier in unsere Predigtreihe, wir sind bei unserem vierten Termin und wir setzen fort in der Thematik, wie können wir in tragfähigen Beziehungen leben? Und ich erkläre nochmal, was wir bisher hatten. Am Anfang haben wir über Gott gesprochen, der in sich selbst Beziehung ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden eine Dreieinigkeit, die in sich Beziehung ist. Aber diese Dreieinigkeit ist sich nicht genug. Der dreieinige Gott sucht die Beziehung zu uns Menschen und macht uns so zu beziehungsfähigen Wesen. Wir werden in die Lage versetzt, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Und diese Beziehung prägt unsere Identität. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Sie prägt insofern unsere Identität, weil sie uns zu Kindern Gottes macht. Einige Lieder jetzt auch in diesem Gottesdienst haben das Thema nochmal aufgegriffen. Ja, Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Und heute kommen wir zu dem zweiten Aspekt. Sie macht uns nicht nur zu Kindern Gottes, sondern sie macht uns zu dienenden Nachfolgern Jesu. Das Thema Dienen hat Bernd schon anhand vom Monatsspruch für März jetzt angesprochen. Ja, wir haben das auch gesungen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir frei. Wir dürfen um alles bitten. Wir sind Erben des Reiches Gottes. Wir haben Teil an seiner Sohnschaft. Gott, der Vater, ist unser Vater. Und wir sind keine Sklaven, die unter Gesetzen stehen. Das war das Thema von letzter Woche. Ist es dann ein Widerspruch, wenn im Neuen Testament trotzdem vom Dienen die Rede ist? Und auch für uns heute ist Dienen überhaupt noch zeitgemäß, auch mit Blick auf christliche Programme und Veranstaltungen. Ich habe vor einiger Zeit einen Spruch gelesen, der war auf Englisch und mit so einem Augenzwinkern. Leader is mentioned only 6 times in the Bible. Servant is mentioned 900 times. Why do we have so many leadership conferences? Also der Begriff Leiter wird nur 6 Mal in der Bibel verwendet, Diener dagegen 900 Mal. Warum haben wir dann so viele Leiterschaftskonferenzen? Ist ja was Wahres dran irgendwie. Wir werden heute Morgen nicht alle 900 Stellen der Bibel anschauen, wo das Wort Diener vorkommt. Aber ich möchte etwas sagen zur Nachfolge und zur Haltung, in der wir leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das ist die Haltung des Dienens. Und dazu schauen wir uns ein Brüderpaar an, das mit Jesus unterwegs war. Jünger der ersten Stunde, die also direkt von Jesus lernen konnten, was Nachfolge heißt. Sie begegnen uns als erstes in den Evangelien an den Stellen, wo berichtet wird, wie Jesus Menschen beruft, um mit ihm unterwegs zu sein. Also ganz am Anfang seines öffentlichen Auftretens. Ich lese Markus 1 ab Vers 16. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, also ein anderer Name für den See Genezareth, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Diese beiden Brüder, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, möchte ich heute in den Blick nehmen. Aber zunächst bleiben wir bei dem Ruf in die Nachfolge. Jesus hat das mit allen 12 und darüber hinaus noch mit anderen Menschen gemacht. Er hat sie gerufen. Zum Beispiel den Zolleinnehmer Levi in Markus 2. Da heißt es ganz simpel: Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Was bedeutet also Nachfolge? Alles beginnt mit dem Ruf. Jesus sieht in der Menge der Menschen den einen Mann und spricht ihn an: Folge mir nach. Oder am Seeufer jeweils 2 Brüder, die genauso angesprochen werden. Da gibt es keine lange Vorrede, keine Vorbereitung und genauso unmittelbar die Reaktion. Der Angesprochene hört und gehorcht. Der einzige Grund für diese unmittelbare Reaktion auf den Ruf ist die Person, die da ruft, nämlich Jesus Christus selbst. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge zu diesem Ruf: Er ist es, der ruft. Darum folgt der Zöllner. Die unbedingte, unvermittelte und unbegründbare Autorität Jesu wird in dieser Begegnung bezeugt. Nichts geht hier voraus und es folgt nichts anderes als der Gehorsam des Gerufenen. Dass Jesus der Christus ist, gibt ihm die Vollmacht zu rufen und auf sein Wort Gehorsam zu fordern. Jesus ruft in die Nachfolge, nicht als Lehrer und Vorbild, sondern als der Christus, der Sohn Gottes. So geht es also in diesen Texten um Jesus Christus und seinen Ruf, seine Vollmacht. Diese Vollmacht hatte er in den Heilungen von Kranken und Gelähmten beziehungsweise im Zuspruch der Vergebung deutlich gemacht. Es geht also nicht um die Entscheidung des Menschen im Sinne eines langen Abwägens und die Entscheidung reifen lassen. Noch einmal Bonhoeffer, der sagte: Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam gegen den Ruf Jesu. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, wird von 2 Personen berichtet, die diesen Ruf auch gehört haben: Folge mir nach. Aber der erste sagt: Ich muss noch meinen Vater beerdigen. Und der zweite: Ich muss mich noch von meiner Familie verabschieden. Beide Antworten sind die typisch menschlichen Ja-Aber-Antworten. Doch Jesus macht deutlich, sein Ruf in die Nachfolge entspricht nicht menschlichen Maßstäben. Nichts soll sich zwischen Jesus, der ruft, und den, der gerufen wird, stellen. Auch kein Gesetz und keine Bedingungen. Welche Bedingungen knüpfen wir an unsere Nachfolge? Ich muss noch mehr wissen. Ich muss mir erst sicher sein. Ich muss erst mal mein Leben in den Griff bekommen. Mein Alltag fordert mich zu sehr. Und so weiter. Was ist Nachfolge stattdessen? Bonhoeffer sagt: Nachfolge ist Bindung an Christus. Es geht um die persönliche Beziehung zu ihm, nicht das Glauben an eine große, unpersönliche Gottesidee. Man hat ja eine Zeit lang geglaubt, Religion würde aussterben. In Deutschland würde es bald niemanden mehr geben, der dem christlichen Glauben anhängt. Aber dann stellte sich heraus, dass es eben doch eine ganze Menge Leute gibt, die in irgendeiner Weise an Gott glauben und es für wahr halten, dass es ihn gibt. Das ist ja grundsätzlich positiv, aber das ist noch nicht Nachfolge. Ich möchte noch eine Passage aus Bonhoeffers Buch zitieren, die ich für wichtig, aber auch ein bisschen provokativ halte. Ein Christentum, in dem es nur den Vater Gott, aber nicht Christus als lebendigen Sohn gibt, hebt die Nachfolge geradezu auf. Hier gibt es Gottvertrauen, aber nicht Nachfolge. Allein weil der Sohn Gottes Mensch wurde, weil er Mittler ist, ist Nachfolge das rechte Verhältnis zu ihm. Nachfolge ist gebunden an den Mittler, und wo von Nachfolgerecht gesprochen wird, dort wird von dem Mittler Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gesprochen. Der Satz, den ich provokativ finde, ist: Hier gibt es Gottvertrauen, aber nicht Nachfolge. Ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ich bin Christ, weil ich glaube, dass Gott immer bei mir ist. Oder ob ich sage, ich bin Christ oder Christin, weil ich Jesus, dem Christus, nachfolgen will. Nachfolge heißt, bestimmte Schritte tun. Mit dem ersten Schritt ist der Nachfolgende in die Situation gestellt, glauben zu können. Folgt er nicht, so lernt er nicht glauben. Jesus zog also durch Galiläa und ruft Menschen in seine Nachfolge. Wie reagieren sie darauf? Die einen, wie gesagt, zögerlich oder Bedingungen stellend. Die anderen reagieren auf der Stelle und mit Gehorsam. Wie Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, und die anderen Jünger, deren Namen in der Bibel genannt werden, weil sie Menschen waren, mit denen Jesus Geschichte schrieb. Sie ließen ihre Fischernetze liegen und gingen mit Jesus mit. So lernten sie Glauben. Das ist für Bonhoeffer der springende Punkt. Der Weg zum Glauben geht durch den Gehorsam gegen den Ruf Christi. Mit diesem Gehorsam, mit dem Ja als Antwort auf den Ruf, beginnt das Abenteuer, das Glauben oder Leben mit Jesus heißt. Und wenn es heute hier jemanden gibt, der sagt, also ich habe diesen Ruf noch nicht gehört, mich hat Jesus noch nicht gerufen, dann möchte ich es nochmal ganz deutlich sagen. Er ruft permanent, in jedem Gottesdienst, in jeder Veranstaltung oder bei anderen Gelegenheiten. Er ruft permanent, auch wenn du ihn akustisch vielleicht nicht hörst. Aber er wartet auf jeden Einzelnen. Bei den Söhnen des Zebedäus ging es dann für 3 Jahre in die beste Bibelschule der Welt. Sie durften mit Jesus selbst unterwegs sein, ihm zuhören, wenn er predigt und lehrt, zuschauen, wie er Wunder tut und Menschen heilt, verstehen, welche Maßstäbe für ihn gelten. Kinder sind ihm wichtig, Arme, Kranke, Ausgestoßene. Aber auch solche, die ernsthaft nach Gott fragen und seinen Willen tun wollen. Die Friedensstifter, die Barmherzigen, die Gerechtigkeitssucher. Wenn wir wissen wollen, was Jesus gelehrt hat, müssen wir die Evangelien lesen. Ihm nachfolgen bedeutet, seine Maßstäbe zu übernehmen, seine Sicht auf die Welt. Das ist allerdings ein Prozess, der sich nicht von einem auf den anderen Tag vollzieht. Nachfolger und Nachfolgerin zu sein, bedeutet auch, lernen zu dürfen von Jesus, dem Lehrer. Wie ist es Johannes und Jakobus, den Söhnen des Zebedäus, ergangen, als sie mit Jesus unterwegs waren? Was haben sie von ihm gelernt? In Lukas 9 wird die folgende Begebenheit erzählt. Ich lese das nach der Luther-Übersetzung, die ist so schön kernig. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, also sozusagen das, wo wir jetzt kirchenjahresmäßig auch da sind, so die Drehung des Ganzen in die Passionsgeschichte hin nach Jerusalem. Also es begab sich, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Also sollten nach Quartieren suchen, nach Unterkünften, wo die ganze Truppe, Jesus war ja nicht allein unterwegs, wo sie übernachten können. Wie reagiert das Dorf? Sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Diese Situation ist also schon gegen Ende der 3 Jahre, die sie zusammen waren. Die Jünger hatten einiges mit Jesus erlebt, hatten gesehen, welche Kraft und Macht er über Naturgewalten hatte, dass er einen Sturm stillen konnte und dass er sogar Tote auferweckt hatte. Die Jünger sind vollkommen überzeugt davon, dass er der wahre Messias, der Retter Israels ist. Und sie können es überhaupt nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die ihm irgendeine Bitte abschlagen. Warum auch immer dieses Dorf das tut. Natürlich ist es unverständlich, dass die Gastfreundschaft hier verweigert wird. Die Gründe dafür bleiben etwas im Dunkeln. Worum es mir geht, ist die Reaktion der Zebedäus-Söhne. Sie sind so zornig, dass sie am liebsten Feuer vom Himmel regnen lassen würden und sie glauben, sie hätten das Recht dazu. Sie wissen, im Namen Jesu haben sie Macht, sie können mit Jesus zusammen große Dinge tun. Das wird in Kapitel 10 berichtet, dass Jesus sie aussendet in die umliegenden Dörfer und Städte, um zu predigen, das kommende Reich Gottes zu verkündigen und Zeichen und Wunder zu tun. Als sie dann zurückkommen zu Jesus, sind sie total begeistert von dem, was sie erlebt haben. Ja, welche Vollmacht sie hatten und was sie alles tun konnten. Aber wie reagiert Jesus? Er sagt in Lukas 10, Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also das Thema von letzter Woche. Freu dich, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das größte Geschenk in deinem Leben. Hier in Kapitel 9 in dem samaritischen Dorf reagiert Jesus noch ernster. Er dreht sich zu den beiden um und weist sie zurecht. Es ist eben nicht ihre Aufgabe, ein Strafgericht über die zu verhängen, die ablehnend sind. Aber so sind wir Menschen. Wir glauben, dass wir den Kampf kämpfen müssten und wollen gern spektakuläre Zeichen und Wunder sehen. Könnte Gott nicht so seine Macht am besten beweisen? Die Lektion, die hier zu lernen war, lautete einfach, nein, nicht euer Job. Eine andere Geschichte wird bei Matthäus etwas ausführlicher berichtet als bei Lukas. Darin geht es um die Frage der Hierarchie und der Haltung in der Nachfolge Jesu. Es geht im Grunde um die Frage, ob ich dafür geehrt werde, wenn ich Jesus nachfolge. Heißt es in Matthäus 20, Abvers 20, da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm, also vor Jesus, nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als das die 10 hörten, also die anderen Jünger, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Auch diese Überlegungen, wer bei Jesus besondere Ehre bekommt, sind menschlich nachvollziehbar. Ob sie nun von der Mutter der beiden kommen oder von ihnen selbst angestellt werden. Bei Lukas heißt es, dass sie auf dem Weg streiten, wer der Größte unter den Jüngern wäre. Auch das ist menschlich. Aber Jesus sagt, meine Herrschaft ist nicht so, wie irdische Herrscher sind. Leider haben wir im 21. Jahrhundert ja immer noch einige Beispiele für den Missbrauch von staatlicher Macht, weil Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Der Weg, den Jesus geht, ist ein Weg des Dienens und des Gehorsams gegenüber dem Willen Gottes. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, betet er noch im Garten Gethsemane am Abend vor der Kreuzigung. Wir haben gesagt, Nachfolge heißt Jesus anschauen und seinem Beispiel folgen. Nichts anderes sagt diese Bibelstelle, in der menschliche Maßstäbe umgedreht werden. Wer wirklich nah am Willen Gottes sein will, braucht ein dienendes Herz. Eigene Herrschaftsansprüche, Stolz oder Hochmut haben da keinen Platz. Warum? Weil Jesus, der Sohn Gottes, selbst diese demütige und gehorsame Gesinnung hatte und sein Leben dafür gegeben hat. Daran sehen wir den engen Zusammenhang von Glaube und Gehorsam. Eines gibt es nicht ohne das andere, wenn Jesus uns in seine Nachfolge ruft. Dieser Doppelsatz von Bonhoeffer ist, denke ich, relativ bekannt geworden. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Und das gilt dann auch für das weitere Leben, wenn wir wissen wollen, was Nachfolge konkret bedeutet. Leben im Glauben heißt auch Leben im Gehorsam gegenüber dem Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vor der Kreuzigung steht in der Passionsgeschichte im Johannesevangelium noch die Geschichte von der Fußwaschung. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, macht sich symbolisch auf diese Weise schon zum Diener und demonstriert auf die Art und Weise, wie er sich die Beziehungsgestaltung seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger zueinander vorstellt. Das heißt in Johannes 13, Vers 14, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander euch die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich glaube, dieses Beispiel macht sehr deutlich, um was dienende Nachfolge in Bezug auf die Gemeinschaft untereinander bedeutet. Es ist die Frage der Haltung. Dienen heißt, dem anderen die Füße zu waschen und nicht den Kopf, hat mal jemand gesagt. Unser großes Thema dieser Predigtreihe heißt ja, in tragfähigen Beziehungen leben. Darum geht es. Ja? Wie können wir miteinander in Beziehungen leben? Wir dienen und wir dienen einander, weil Jesus selbst es uns vorgemacht hat. Ihm folgen wir nach und daraus resultiert diese Haltung. Sie wird uns auf dem Weg der Nachfolge zur zweiten Natur, könnten wir auch sagen. Und sie wird es dann, wenn wir uns eng an Jesus und sein Wort halten, weil die Beziehung zu ihm unsere Identität ausmacht. Ich lese zum Abschluss noch den Christushymnus aus dem Philipperbrief. Da hat Paulus das in sehr dichter Weise nochmal zusammengefasst, was damit gemeint ist. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.